Es ist Freitagnachmittag, hier ist Bolz und Mannhardt und auch heute haben wir wieder drei sehr interessante Themen für Sie. Fastenbrechen im Bundestag, ein geradezu, ja, fatales, historisches Symbol, wie auch immer, das werden wir gleich diskutieren. Ansonsten sprechen wir über die merkwürdige Rolle von Friedrich Merz im Irankrieg, die neuen Israel-Programme der Linkspartei und zum Schluss heute mal ein ganz anderes Thema zum Tod von Jürgen Habermas. Ich bin ein Kommen wir zu unserem ersten Thema. Fastenbrechen im Bundestag, ausgehend von der Grünen-Fraktion unter der großen Lamia Kador. Was ist das für ein Symbol?
Ja, sicher das bisher deutlichste Symbol für die kulturelle Islamisierung Deutschlands, also zunächst mal der deutschen Politik selber und eben auch ein Zeichen, dass man diese Entwicklung nicht nur für irreversibel hält, also Islamisierung Deutschlands, sondern dass man sie auch bewusst vorantreiben will. Denn ich glaube, man muss doch unterscheiden zwischen den politischen Kräften, die gewissermaßen im Stil von Angela Merkel sagen, jetzt sind sie eben mal da, das ist unser Schicksal, dagegen kann man nichts machen. Und denjenigen, die das aktiv befördern, also die wollen, dass wir, wenn sie so wollen, in unsere Kultur immer mehr islamische Elemente einfügen, so wie ja der damalige Grünen-Chef auch schon gefordert hat, wir sollten überprüfen, inwieweit die Scharia integriert werden kann in das Grundgesetz, also in das in die deutsche Gesetzgebung. Und das ist jetzt ein symbolischer, weiterer, sehr deutlicher Schritt, was die Grünen da inszeniert haben.
Mhm. Ja, es ist ja, man kann ja sagen, gut, das ist deren Freiheit, da auch so Fastenbrechen zu machen. Aber man hat ja das Gefühl, da findet ja dann sogar Geschlechtertrennung statt, die tragen Kopftücher. Es ist bis heute so, dass man überhaupt kein Problem im Islam an sich erkennen möchte.
Richtig. Ich glaube, im Grunde ist die Situation ja eine sehr einfache. Es gibt auf der einen Seite Leute, die keine Ahnung haben von Religion und deshalb auch keine Probleme sehen mit der Islamisierung. Und es gibt auf der anderen Seite Leute, die sehr wohl wissen, was den Islam unterscheidet, beispielsweise vom Christentum oder vom Judentum. Und dieser Unterschied ist sehr, sehr einfach zu erklären. Der Islam ist eine Religion vor der Aufklärung, also vor der Schwelle der Aufklärung, während das Christentum und das Judentum diesen Prozess der Aufklärung längst durchlaufen haben, seit Jahrhunderten schon durchlaufen haben, sodass also Christentum genau wie Judentum Privatsache sind. Sie können Christ sein. Sie müssen es aber auch nicht sein, das ist ihre Entscheidung und es spielt für ihre öffentliche Gegenwart keine Rolle. Das ist im Islam ganz, ganz anders. Da können Sie nicht einfach sagen, das ist meine Privatangelegenheit, sondern der Islam ist eine politische Religion. Und es ist nicht nur eine politische Religion in einem harmlosen Sinne, wie etwa eine Zivilreligion in Amerika, nicht? Die Amerikaner haben auch eine sehr bedeutende, eher protestantische Zivilreligion, sondern es ist eine Religion, die im Grunde theokratisch ist. Und auch das lässt sich einfach erklären. Theokratie heißt ganz einfach Gottesherrschaft. Und das bedeutet im Klartext, die religiösen Führer bestimmen die Politik. Und das kann jeder heute wunderbar nachvollziehen, jeden Abend in der Tagesschau oder in irgendwelchen Nachrichtensendern über den Irankrieg. Ja, im Iran ist diese Theokratie für alle sichtbar installiert. Die religiösen Führer bestimmen, was politisch geschieht, was in der Gesellschaft überhaupt maßgebend ist. Und das widerspricht flagrant dem Selbstverständnis einer modernen Gesellschaft, einer aufgeklärten Gesellschaft, für die nämlich fundamental ist die Trennung zwischen Religion und Politik. Ja, also um diesen simplen Sachverhalt geht es. Ist die Politik von der Religion getrennt oder ist sie nicht getrennt und wird bestimmt von der Religion? Leider Gottes ist es immer noch nicht gelungen, den aufgeklärten Köpfen das in die anderen Köpfe hineinzubringen, diesen einfachen Unterscheidungsgedanken. Aber genau darum geht's.
Ja, weil das Spannende ist, es wird ja immer so getan, ja, es gibt den Islam und es gibt jetzt den Islamismus oder so, und das wird immer so getan, das ist so eine kleine Randgruppe, so wie Dschihadismus oder so wie die Zeugen Jehovas unter den Christen oder was weiß ich. Aber es ist ja so, wenn wir nach Deutschland gucken, wir haben ja wirklich die klare Mehrheit der deutschen Moscheen, die klare Mehrheit der größten Islamverbände, egal ob das jetzt DITIB ist oder der Zentralrat der Muslime oder Mili Görisch und was wir alles haben, sind ganz klar islamistische Organisationen. Also sind Organisationen, die ja eben auch aus dem Ausland kontrolliert werden, die eine total reaktionäre oder wie auch immer, jedenfalls in keiner Weise wie progressiv-liberale Vorstellung des Islam vertreten. Und wir haben ja jetzt auch diese Umfragen, dass knapp 50% der muslimischen Jugendlichen so zu islamistischen Denkmustern oder so neigen. Ja. Das heißt, dieses Bild, was wir, also was jetzt viele Politiker da ja beschwören, auch die Grünen immer haben, aber eigentlich alle Parteien bis zur CDU, so wie wir mit dem Christentum umgehen, nach dem Motto, ach ja, das ist so netter Kolorit, so wie wir uns zu Weihnachten Geschenke schenken, so machen die da Ramadan und das ist ja alles ganz nett. Und es wird aber völlig ignoriert, dass der Islam ja wirklich in Deutschland in seiner ganzen Substanz eine politische Bewegung ist.
Absolut. Die Unterscheidung, die uns die Politiker gerne einreden würden zwischen Islamismus und Islam, funktioniert an dieser entscheidenden Stelle eben gerade nicht. Der Islam ist in sich selbst politisch. Also nicht nur der Islamismus ist eine aggressive Form dieser islamischen Politik, sondern der Islam selbst ist eine politische Religion. Und als solche eben antiaufklärerisch und antimodern. Und das bezweifelt eigentlich auch niemand, der sich mit dem Islam beschäftigt. Man kann nicht irgendwelche Oberseminare über den Islam halten und dann irgendwelche Koransuren auffinden, in denen irgendwie Liebe gepredigt wird oder was auch immer. Es wird vom Islam der Krieg gegen die Ungläubigen gepredigt und nicht einfach nur von den Islamisten. Und deshalb denke ich, lässt sich diese Verwischung des Problems nur erklären aus entweder Unwissenheit, wie bei vielen deutschen Politikern und auch international, oder aus Bösartigkeit. Die Unwissenheit liegt bei den Leuten, wie etwa unserem ehemaligen Bundespräsidenten Wulff, die solche Sätze sagen wie, der Islam ist ein Teil von Deutschland oder gehört zu Deutschland oder wie auch immer. Wenn man das nicht als Bösartigkeit interpretiert oder als Dummheit, dann kann man nur sagen, er hat offenbar gemeint, es gibt in Deutschland sehr viele Muslime. Das stimmt. Es gibt wirklich sehr viele Muslime in Deutschland. Aber damit ist der Islam noch lange kein Teil von Deutschland, also der deutschen Kultur, der deutschen Tradition oder des deutschen Selbstverständnisses oder des europäischen Selbstverständnisses. Auf der anderen Seite gibt es aber eben auch diejenigen Politiker, ich hatte es schon angedeutet, bei denen dahinter nicht einfach nur Ignoranz steht hinter solchen Sätzen, sondern der bewusste Wille, wenn Sie so wollen, der Austreibung der deutschen Kultur aus Deutschland oder der Austreibung der europäischen Kultur aus Deutschland. Dahinter stehen dann Vorstellungen wie Antikolonialismus, Austreibung des abendländischen Projekts oder wie auch immer man es benennen will, und die Vorstellung, dass man auch religiös eine Art Vielfaltskultur entfalten könnte und dabei die stärkste aller Weltreligionen, und das ist der Islam, ist die stärkste aller Weltreligionen, nämlich die aggressivste und die selbstbewussteste, dass man die hier als ja Hebel anbringen kann bei diesem Kampf gegen das westliche Selbstverständnis und die westliche Kultur. Also das muss man, glaube ich, auseinanderhalten. Nicht alle wollen die Islamisierung in diesem Sinne. Es gibt auch genug naive Köpfe, vor allen Dingen wohl in der CDU, die überhaupt nicht wissen, was da passiert. Die verstehen gar nicht, was es mit der Islamisierung auf sich hat. Aber es gibt eben auf der anderen Seite auch sehr, sehr viele Leute, gerade bei den Grünen, die wollen genau das. Sie wollen die Islamisierung Deutschlands. Und wie gesagt, der Islam ist die aggressivste, mächtigste und selbstbewussteste Religion der Welt. Und insofern sind Projektionen wie sie Welbeck in seinem berühmten Buch Unterwerfung gemacht hat, mittlerweile schon Realität gewesen. Also wer sich informieren will über den Stand der Dinge zu Fragen der Islamisierung Europas, der ist am besten beraten, wenn er diesen Roman von Welbeck liest. Das war damals noch Futurologie, mittlerweile ist es Realität, also nicht so weit, dass tatsächlich schon ein islamischer Präsident Frankreich regiert, wie in diesem Roman. Aber die Entwicklung in diese Richtung ist mit Händen zu greifen.
Ja, was ich auch das Gefühl habe, ist auch total die Bedeutung so einer Religion total unterschätzt wird, weil wir halt in Deutschland durchsäkularisiert sind, dass es natürlich auch irgendwie völlig egal ist, ob jetzt jemand Katholik oder Protestant ist, und das macht irgendwie auch gar keinen Unterschied. Aber jemand, der sozusagen diese Religion wirklich ernst nimmt, da ist das ja schon tiefgreifend. Also wenn wir uns überlegen, was in Deutschland diese ganze Unterscheidung zwischen Protestantismus und Katholizismus irgendwie über Jahrhunderte alles ausgelöst hat und welche gigantischen Verschiebungen der Weltgeschichte das ausgelöst hat und man ja wahrscheinlich noch vor 50 oder 100 Jahren gigantische, auch charakterliche Unterschiede irgendwie so zwischen protestantischen und katholischen Gebieten oder so auch einfach hatte. Da ist ja kaum vorstellbar, was es bedeutet, die Leute, die halt wirklich einem solchen Islam angehören, die diese Predigt, diese Botschaften, die sie Islam haben, dass die ja ein ganz anderes Verhältnis haben zu, nicht nur zu Frauen, nicht nur zum Staat, sondern überhaupt zu Themen wie Gewalt und Stärke und so weiter. Also das ist aber, glaube ich, wahrscheinlich etwas, was wir uns auch gar nicht mehr vorstellen können, welchen Einfluss so eine Religion, wenn man sie wirklich ernst nimmt, hat, oder?
Das ist leider Gottes wahr, dass wir uns das kaum mehr vorstellen können. Und das ist besonders fatal für diejenigen, die unseren Staat regieren. Denn die müssten eigentlich wissen, dass unser moderner Staat genau entstanden ist als Lösung dieses Problems, also als Lösung des Problems des, wie man damals sagte, konfessionellen Bürgerkriegs, des Bürgerkriegs damals der Katholiken gegen die Protestanten. Der Staat war die Lösung dieses Problems, indem er nämlich gesagt hat, Religion darf für die Politik keine Rolle mehr spielen. Ja, das ist das, was dazu geführt hat, dass sich Brüder gegenseitig die Köpfe eingeschlagen haben, um der Wahrheit willen. Ja, also die Frage nach der religiösen Wahrheit darf keine Rolle mehr spielen in der Politik. Das war das Gründungsdokument, wenn Sie so wollen, die Gründungsüberlegung des modernen Staates. Thomas Hobbes war derjenige, der das zum ersten Mal deutlich formuliert hat in diesem berühmten Text Leviathan. Und es gibt nichts Wichtigeres für einen modernen Staat als die Ausschaltung des religiösen Bürgerkriegs, also aus die Ausschaltung militanter religiöser Kräfte im politischen Bereich. Und das ist leider Gottes nicht mehr im Bewusstsein unserer Staatenlenker, also der Leute, die heute an der Macht sind. Sie wissen nichts mehr von diesen Ursprüngen der eigentlichen modernen Politik. Aber genau darum geht es. Und deshalb sagen Sie vollkommen zu Recht, der Islam denkt im Traum nicht daran, sich praktisch mit dieser Rolle zufrieden zu geben, einfach nur im Privaten irgendwie bestimmend zu sein oder Maßstäbe zu setzen, sondern der Islam will politische Maßstäbe setzen, hat politische Projekte. Und genau das ist mit der Moderne unvereinbar. Ja, also wir müssten uns im Grunde nur daran erinnern, warum wir überhaupt so existieren, wie wir existieren, in einer modernen, aufgeklärten Welt. Und dann kämen wir zu diesem Problem. Wir kämen zum Problem der Ausschaltung der politischen Ansprüche der Religion. Ja, also das, was man eben auch Theokratie nennt. Und wir könnten uns ja wenigstens dran erinnern, wie wir allergisch alle reagiert haben auf theokratische Ansprüche in anderen Religionen. Es gab auch in Amerika, in den USA immer mal wieder von den Evangelikalen Ansätze zu Theokratie, also zur Gottesherrschaft, wenn Sie so wollen. Es gab es immer mal wieder, aber da waren wir sofort allergisch und haben gesagt, das ist unmöglich, das gibt's nicht. Und sogar auch in Israel, ja, es gab immer mal wieder in Israel Gruppen, die sich politisch fast durchgesetzt hätten mit ihren theokratischen Vorstellungen einer Gottesherrschaft. Auch das ist im Sinne der Aufklärung und der Moderne abgewehrt worden. Ja, also da gab es auch diese Ansätze, Und die hätten uns eigentlich sensibel machen müssen für das, was im Islam geschieht, und zwar seit Jahrzehnten und Jahrhunderten geschieht. Ich befürchte, dass die Islamisierung nur schon so weit fortgeschritten ist in Europa, dass die führenden Politiker schlicht Angst haben vor diesen Leuten, die da sind, die, wie Frau Merkel sagt, jetzt sind sie eben da, ja, und man hat Angst vor ihnen, das ist das eine, und zum anderen macht man sich um sie, wie soll man sagen, Sorgen als mögliche Wähler. Das kann man in England zurzeit sehr, sehr gut beobachten bei Starmer, der wirklich die Blockvote, wie man das da nennt, der muslimischen Bevölkerung, die auch dort schon riesengroß ist, gerne haben möchte, der die gerne auf die Labour-Seite bringen möchte. Und ja, man darf vermuten, ähnliche Gedanken gehen auch durch die Köpfe von Macron in Frankreich und durch den Kopf einiger Politiker in Deutschland, dass man sagt, ja, das sind potenzielle Wähler. Wenn wir die jetzt entsprechend behandeln und betreuen oder ihnen, wie sagt Christian Lindner jetzt, Kamellepolitik betreiben, also ihnen Wohltaten ausschenken, dann werden die uns wohl wählen. Und so könnten wir dann wieder an die Macht kommen. Also auch das muss man, glaube ich, bedenken.
Ja, es ist ja so, dass wir eigentlich bis heute überhaupt nicht über das Problem an sich diskutieren können, weil wir so Abwehrvokabeln haben wie eben Islamophobie und so weiter, die ja immer nicht sagen, wo wir uns natürlich einig sind, dass es keine Diskriminierung von Muslimen geben darf, weil natürlich jeder Muslim die gleichen individuellen Rechte hat, aber deswegen darf man ja sehr wohl den Islam auch als solches kritisieren und ihn auch ablehnen und man darf auch Angst vor ihm haben im Sinne der Islamophobie.
Natürlich.
Aber schon allein dieser Diskurs, es ist ja wirklich gelungen, den völlig zu tabuisieren, was ja eigentlich total absurd ist, weil warum sollte man den Islam nicht genauso kritisieren dürfen wie den Liberalismus, den Sozialismus oder was auch immer, alle möglichen Formen von Ideen und Kultur, die wir sowieso kritisieren?
Ja, absolut. Das ist die Unterwerfung schlechthin. Also dieses Tabu über das Thema Islam. Im Grunde soll das ganze Thema tabuisiert werden. Und das ist in der Tat der Punkt, dass berührt auch unser Dauerthema Meinungsfreiheit, ja, dass man in diese Richtung nicht mehr sprechen darf. Aber ich finde noch viel wichtiger und schöner, was Sie gerade gesagt haben zum Thema Islamophobie. In der Tat, wenn Islamophobie bedeutet, Angst vor dem Islam zu haben, dann gibt es dafür außerordentlich gute Gründe. Mhm. Ja, Angst vor der Islamisierung unserer Gesellschaft, was nämlich bedeuten würde, dass wir alles preisgeben würden, was uns bisher gut und teuer war. Unsere Freiheit, unsere Vorstellung von Freiheit, unsere Vorstellung von Aufklärung, all das müssten wir preisgeben und Vorstellung auch von Individualität, Unabhängigkeit, wenn Sie so wollen, von Gruppenzwang und ähnlichem mehr. Ja, insofern ist Islamophobie eine der Ängste, für die es gute Gründe gibt. Ja, und deshalb wird dieser Begriff tabuisiert, beziehungsweise er wird nicht nur tabuisiert, sondern er wird als das Böse schlechthin, als das Reaktionäre schlechthin gebrandmarkt. Im Grunde gibt es mehr Gründe für diese Phobie als für viele andere.
Ja, und ich finde es auch immer so absurd, wenn man müsste ja einfach nur mal in diese islamische Welt gucken und sich diese gigantische Region dort im Nahen Osten und in Nordafrika und so weiter, kann ja alle Staaten durchgehen. Und da wird man ja kein einziges Land finden, in dem der Islamismus nicht auf dem Vormarsch ist. Also man hat jetzt die Wahl zwischen diesen wahhabitischen, islamistischen Staaten da am Golf, die völlig islamistisch sind. Dann hat man die Wahl zwischen manchen Staaten, in denen die Muslimbrüder entweder an der Macht sind oder am Vormarsch sind. Dann haben wir diese schiitischen, auch total religiösen Fanatiker im Iran. Dann haben wir noch gut paar Bürgerkriegsstaaten, auch Bürgerkriegsstaaten, die Türkei, ist auch der Islamismus auf dem Vormarsch, wird also zunehmend auch dort über diese staatlich organisierte Religion dort auch zunehmend einfach Staatsdoktrin, wenn man so will. Die gesamte islamische Welt ist ja eigentlich ohne Beispiel, außer von irgendwie so einer brutalen Militärdiktatur, die den Islam niederhält, wie jetzt al-Sisi in Ägypten.
Richtig.
Es gibt ja keinen einzigen Staat, der mir bekannt wäre, wo es einen moderaten liberalen Islam oder so gäbe. Mhm. Und alle religiösen Zentren, alle religiösen Führer sind Islamisten innerhalb des Islams.
Liberaler Islam ist auch ein Widerspruch in sich. Ich glaube, wir müssten, um dieses Problem zu bearbeiten, tatsächlich einen Schritt heraustreten aus der Angst vor dem Islam. Ja. Und uns umgekehrt mal fragen, warum ist er so attraktiv? Und das führt uns jetzt zurück auf unsere eigene Gesellschaft, auf die westliche europäische Gesellschaft. Vor allen Dingen auch in Deutschland lässt sich das, glaube ich, sehr, sehr gut beobachten. Schauen wir uns mal diese Jugendlichen an, von denen Sie ja gerade berichtet haben, die zu über 50% im Grunde Neigung zu islamistischen Thesen und islamistischen Überzeugungen haben. Warum ist das so? Sicher natürlich aufgrund ihrer Lebensumstände. Sie leben in diesen Parallelgesellschaften, das ist ganz klar. Aber es liegt natürlich auch daran, dass wir ihnen kein Identitätsangebot machen können. Ja, das, was Deutschland anbietet, ist radikal atheistisch. Es ist noch nicht einmal nationalistisch. Nationalismus ist ja auch tabuisiert bei uns. Also wir haben weder ein religiöses Angebot, noch haben wir ein nationales, patriotisches Angebot. Wir haben auch kein kulturelles Angebot mehr, das wir stolz präsentieren könnten im Sinne von identifiziert euch damit. Im Grunde ist es so, dass wir alle, die zu uns kommen, zurückdrängen in ihre eigene Herkunftsidentität und ihnen sagen, ja, wenn du wissen willst, wer du bist oder wo, welchen Sinn das Leben hat oder wie man sein eigenes Leben strukturieren will, da können wir dir nichts sagen. Habermas, auf den wir ja noch zu sprechen kommen werden, der bietet sowas wie Verfassungspatriotismus an. Also bei dem Wort kommt man schon ins Straucheln. Selbst ein guter, intelligenter, gebildeter Deutscher kann damit kaum irgendetwas anfangen. Aber das soll das Identitätsangebot der Deutschen sein, dass man sich identifiziert mit dem eigenen Grundgesetz. Das ist natürlich absurd und lächerlich. Und insofern ist es nicht überraschend, dass diese aggressivste und selbstbewussteste Religion der Welt, nämlich der Islam, überall auch Zulauf findet. Nicht nur, weil man die Leute unterwirft, weil man die Länder okkupiert oder sie dann praktisch dem Islam unterwirft. Das passiert natürlich leider Gottes auch. Sondern es ist auch de facto so, dass es kaum eine andere Religion gibt, die so überzeugend wirkt auf Leute, die sich die Frage stellen, wer bin ich überhaupt? Oder was soll ich? Oder was ist das der Sinn meines Lebens? Wie eben diese islamische Religion. Das müssen dann schon andere stabile religiöse Angebote sein, wie etwa in Amerika mit dem Amerikanismus, wie man es dort sagt, ja, dass der Herr geboren ist aus dem Selbstbewusstsein einer vollkommen neuen, ultramodernen Nation und auch geboren ist aus einem sehr selbstbewussten Protestantismus, ja, also dieser vielen evangelikalen Bewegungen, die es dort gibt. Also das ist ein Gegenmodell zum Islamismus, aber das gibt's in Europa nicht. Ja, in Europa spielt Religion keine Rolle mehr und die Europäer haben ja auch leider Gottes nur allzu gut gelernt, ihre eigene Kultur zu dekonstruieren, also sie im Grunde lächerlich zu machen. Und jede zweite Theateraufführung bei uns besteht im Lächerlichmachen der eigenen Kultur. Also da ist es kein Wunder, dass junge Leute sich fragen, ja, womit soll ich mich da identifizieren? Ja. Was ist eigentlich europäisch oder gar was ist deutsch? Kein Mensch kann Ihnen das sagen.
Ja, und es ist aber auch einfach so, würde ich sagen, dass man auch einfach nicht davon ausgehen kann, dass so eine tief sitzende Veranlagung, wenn man erstmal wirklich Muslim ist und aus so einem Land kommt, dass man das so einfach ablegen könnte innerhalb von auch nur einer Generation, weil das ja sowas von prägend ist. Und ich glaube eben, das ist etwas, das man sich überhaupt nicht vorstellen kann. Und das ist auch etwas, wo die hier, ich meine, hier in Berlin kann man sich's ja auch konkret angucken, wirklich die Augen vor verschließen, weil man natürlich hier so durch diese, man kann ja durch Kreuzberg gehen und sagen, ach ja, der türkische Gemüsehändler und der türkische Friseur und die sind ja auch ganz nett und die sind auch fleißig und so, ne? Aber dann, wenn man dann mal genauer hingucken würde und dann merkt man, oh, okay, und also plötzlich trägt die Frau Kopftuch. Plötzlich hört man dann mal so, die sprechen jetzt mal über das Thema der Kurden. Ja, das ist jetzt auch nicht so ganz liberal. Die wählen Erdogan, ja. Gut, das ist noch okay. Aber so, und dann, man kann ja immer so weiter, man muss ja nur hingucken. Und dann würde man erkennen, ja, okay, und die Kinder gehen zur Koranschule. Und hier in Kreuzberg, die Moschee, das ist auch nicht liberal, sondern das ist bestenfalls DITIB, aber schon im Zweifel auch sowas wie eben Miligörisch, also wirklich Islamismus. Dann kann man sich angucken, auch die Frauen, ja, also das ist noch völlig normal hier in Kreuzberg. Also, auch auch in türkischen Familien, dass die, bis sie 30, bis sie 35 sind, bis sie geheiratet haben, nicht ausziehen dürfen. Hm. Also zu Hause wohnen müssen, bis sie sich verheiraten und so weiter. Also das ist ja alles Realität und das ist so eine tiefe Verankerung. Und wo ich mir immer denke, das ist meines Erachtens total naiv zu denken, da könnte man so ein bisschen Integrationsarbeit oder so irgendwie davon entfliehen. Und es ist ja sogar so, weil man immer sagt, die Umstände und so weiter. Ich sehe überhaupt keine Tendenz, die darauf hindeuten würde, dass zum Beispiel die Bildung, also auch die dann Ärzte werden, ja, dass die dann irgendwie vom Islam abkommen. Absolut. Also das hat auch überhaupt nichts mit Bildung oder sozusagen sozialen oder Wohlstand oder so zu tun. Das ist eine tiefe kulturelle Prägung, die wir gar nicht ablegen könnten, genauso wenig wie wir beide jetzt sozusagen diesen tiefen, was weiß ich, Opfermythos aus dem Christentum, aus unserer oder Mitleid und so weiter, aus unserem Grundmoralkompass empfinden, einfach auslöschen können. Das geht ja gar nicht.
Sehe ich genauso wie Sie. Man könnte sogar noch schärfer formulieren, dass nicht etwa die Integration nur keine Fortschritte gemacht hat, sondern dass die Desintegration sogar immer größer wird von Generation zu Generation. Wenn ich das anekdotisch sagen darf, ich bin in Ludwigshafen am Rhein groß geworden. Eine Stadt, die durch die BASF sehr, sehr früh schon mit sogenannten Gastarbeitern konfrontiert war. Und ich habe in meiner gesamten Jugendzeit da niemals irgendein Problem gesehen. Nicht nur nicht mit den Griechen und Italienern, sondern auch mit den Türken gab es nie Probleme. Die konnten dann plötzlich auch sehr gut Pfälzisch sprechen und haben sich da wohlgefühlt und alles lief bestens. Wenn man heute nach Ludwigshafen kommt, ist die Situation eine vollkommen andere. Man hat eine völlig abgespaltene Parallelgesellschaft. Die Stadt ist verwahrlost wie nie zuvor. Und das heißt also, die Desintegration macht immer weitere Fortschritte. Und das erkläre ich mir eben auch damit, dass tatsächlich im Grunde keinerlei Angebot gemacht wird. Also die Leute brauchen auch so etwas wie eine Identität. Es geht nicht nur um Bürgergeld, was sie da einkassieren wollen, sondern sie wollen auch ein Identitätsangebot. Und das wird ihnen von einer selbstbewussten militanten Religion natürlich jederzeit gemacht.
Ja, also dieses, ich habe ja dann die weiteren Generationen sozusagen hier in Berlin kennengelernt und das würde ich eben auch sagen, also diese Desintegration, die ist Realität, weil man würde immer bei den Türken eigentlich sagen, es war eigentlich relativ erfolgreich, hätte man so gedacht, ja, mit der Integration, also dann hatte man dort so die Eltern meiner Schulkameraden, das waren dann immer Handwerker oder so, die haben sich schon, sind arbeiten gegangen, ne, die haben Geld verdient, die konnten so mittelgut Deutsch, sagen wir mal. Aber was eben nicht passiert ist, dass man jetzt denken würde, okay, die haben sich ja hier wirklich ein Leben aufgebaut und so weiter und jetzt die nächste Generation, die geht jetzt an die Universität.
Im Gegenteil,
die geht zur Koranschule und die geht auf die Straße und so weiter. Also das ist wirklich das, was ich prägend gesehen habe. Und was ich auch an der Stelle total mit dieser Desintegration wirklich sehr spannend ist, dass in dieser Phase der ersten Gastarbeitergeneration tatsächlich die Türkei ja ein säkulares, ein laizistischer Staat war, wo ja diese Religionsbehörde Diyanet in der Türkei gegründet wurde, um den Islam unter Kontrolle zu halten, um ihn sozusagen zu liberalisieren und zurückzudrängen. Ja. Deswegen wurde die Religion ja verstaatlicht sozusagen. Genau. Und das Irre ist aber, sozusagen mit dem politischen Wandel in der Türkei, die eigentlich diese Behörde in eine islamistische verwandelt hat, das wurde 1:1 in Deutschland übernommen. Ja? Also auch die deutschen DTIP-Moscheen wurden dann plötzlich eben islamistisch. Ja?
Genau. Man kann es, unser gesamtes Thema im Grunde auf diese Formel bringen, nämlich Atatürk ist gescheitert.
Ja,
Atatürk hatte diese fantastische Vision, aus der islamischen Welt eine moderne Welt zu machen. Hat die Sprache entsprechend, also die Schriftsprache entsprechend verändert, angepasst an die moderne Welt, Kopftuchverbot und ähnliche Dinge mehr, Übernahme formalrechtlicher Bestimmungen und ähnliches aus der westlichen Welt. Großartige Idee, fantastischer Ansatz und es ist komplett gescheitert, es ist ins Gegenteil verwandelt worden. Man könnte sagen, Erdogan ist der Anti-Atatürk und Und ja, das ist im Grunde, das war das große Scheitern. Ich meine, wir hatten damals auch fantastische Ansätze in der islamischen Welt. Beirut war eine supermoderne Stadt. Es gab in Kairo großartige Ansätze für eine moderne Welt. All das ist, wenn Sie so wollen, in den Boden gestampft worden. Und Teheran ganz entsprechend. Also es war vor Jahrzehnten in der muslimischen Welt viel moderner als heute.
Ich würde sagen, wir kommen mal zu unserem zweiten Thema. Das ist ja jetzt sehr spannend, wie die deutsche Positionierung zum Iran-Krieg sich da jetzt dreht. Also nachdem Friedrich Merz ja erstmal gesagt hat, er möchte, er unterstützt im Prinzip diese Kriegsziele, sagt er jetzt, also er möchte sich aber überhaupt nicht daran beteiligen, diese Straße von Hormuz irgendwie zu sichern, die Seewege zu sichern. Und jetzt heißt es, also Lindsey Graham sagt, also Donald Trump habe er in seinem Leben noch nie so wütend gesehen, ja, wie jetzt nach dieser Bruskierung aus Europa.
Ja, man könnte sogar sagen, Merz ist sich treu geblieben, denn er hat ja bei den ersten großen Attacken der Israelis gesagt, wir müssen eigentlich dankbar sein, dass die Israelis die Drecksarbeit für uns unternehmen. Und jetzt kommt diese scheinbar 180-Grad-Wende, indem er sagt, das ist nicht unser Krieg. Ja, also wir halten uns daraus. Aber das Gemeinsame beider Statements ist ja, die Israelis und jetzt die Amerikaner übernehmen die Drecksarbeit und wir bleiben draußen, so wie wir das immer gerne gemacht haben. Wir zahlen lieber, lassen wieder Geld fließen irgendwo hin, aber wir wollen uns die Finger nicht schmutzig machen. Also insofern typisch deutsche Politik. Aber die Frage ist ja, warum ohne Not sich Trump zum Feind machen? Ja, Trump, der ja rätselhafterweise außerordentlich positiv Merz gegenüber aufgetreten ist, Merz immer als einen bedeutenden europäischen Führer gelobt hat. Warum macht sich Merz Trump zum Feind, wo er doch durch einfache symbolische Gesten ihn hätte zufriedenstellen können, wenn er gesagt hätte, wir schicken zwei Minenräumschiffe zusammen mit einer schützenden Fregatte da ans Horn von Hormuz und leisten dadurch unseren Beitrag. Denn die Deutschen haben, wenn ich recht informiert bin, tatsächlich die richtigen Minenräumschiffe, die damals für die Ostsee gebraucht wurden und dort sinnvoll gearbeitet haben. Die hätte man genau dahin schicken können, in dem vollen Bewusstsein, dass sie sowieso erst angekommen wären, wenn wahrscheinlich der Krieg schon längst beendet ist. Ja, also die Zeit wäre unendlich lang. Man müsste auch noch einen Bundestagsbeschluss herbeiführen und. Aber das wäre eine symbolische Geste gewesen, zu sagen, okay, die Bitte von Trump, das nehmen wir sehr ernst, wir geben unseren Beitrag. Stattdessen wirklich so dreist und trotzig zu sagen, das ist nicht unser Krieg, ist mir unverständlich, also undiplomatisch und dumm, schwer zu begreifen, wahrscheinlich nur zu begreifen dadurch, dass er auf andere wieder gehört hat, vielleicht auf den sensiblen Lars oder auf Starmer oder wen auch immer, denn jetzt haben sich ja alle drei wieder, die berühmte E3, so nennen sie sich, glaube ich, Starmer, Macron und Merz, haben sich ja jetzt wieder geäußert und gesagt, ja, sie wollen gerne sich auch beteiligen, wenn der Krieg beendet ist. Also ja, danach wollen sie dann wieder helfen. Ja, man kann nur den Kopf schütteln über die europäische Politik und vor allem die deutsche.
Ja, vor allem, was ich so absurd an dieser Stelle finde, ist, er sagt, das ist nicht unser Krieg. Es geht ja nicht darum, dass Deutschland sich jetzt irgendwie beteiligen sollte an diesem Krieg im Iran und so weiter, jetzt Teheran bombardieren soll, sondern es geht ja schlichtweg um die Sicherung dieser Straße von Hormuz, wo ja deutsche Schiffe angegriffen werden, beziehungsweise bedroht werden. Ja, oder die fahren da jedenfalls nicht durch, weil sie Angst haben, dass sie angegriffen werden. Also deswegen steigen wir uns die Tankpreise. Also es ist ja ein Angriff, wenn man so will, des Iran auch auf uns, oder? Ja. Auf alle möglichen Staaten. Kann man jetzt sagen, gut, aus iranischer Sicht, was sollen sie anderes machen? Aber jedenfalls ist das ja so. Und es ginge ja einfach da in dieser Stelle wirklich um deutsche Interessen. Es ginge nur darum, so, also Deutschland ist von dieser Blockade dort oder dieser wie auch immer gearteten Nicht-Durchfahrbarkeit dieser Straße ja mehr getroffen als Amerika, wirtschaftlich gesehen. Und das ist dann natürlich absurd zu sagen, das ist nicht unser Krieg, auch noch, er sagt ja, das ist nicht unser Krieg, weil es kein NATO-Ding wäre. Und das ist natürlich auch, finde ich, so irre, weil es ist ja, John Bolton hat gesagt, das ist Tease, also Provokation, weil dann kann es ja natürlich sofort die Gegenreaktion aus Amerika zu sagen, ja gut, und genauso ist ja die Ukraine auch nicht unser Krieg. Ja, ja, weil das ist ja auch kein NATO und nichts. Also da können wir genauso sagen, das ist nicht unser Krieg, obwohl Friedrich Merz seit anderthalb Jahren mit nichts anderem beschäftigt ist, als Donald Trump davon zu überzeugen, doch bitte in der Ukraine hier mitzuhelfen.
Ja, ja, natürlich der ewige moralische Doppelstandard, so wie wir das bei vielen Fragen schon kennen. Ja, wie gesagt, man kann nur den Kopf schütteln über die nicht nur deutsche, sondern insgesamt europäische Reaktion. Man kann umgekehrt auch sehen, dass das eine rationale Reaktion der Iraner war, überall anzugreifen, sogar die eigenen muslimischen Verbündetenstaaten anzugreifen. Einfach deshalb, weil sie ja wollen, dass sich alle getroffen fühlen. Also und sei es auch nur ökonomisch eben getroffen fühlen, weil deren einzige Reaktion, also die einzige europäische Reaktion auf dieses Getroffenwerden, ökonomisch getroffen werden von den iranischen Angriffen und dieser Sperrung der Straße von Hormuz, ist ja dann, wenn man sich nicht engagieren will, auf die Amerikaner einzuwirken und zu sagen, hört bitte auf, hört auf mit den Bombardements. Also insofern ist das eine sehr rationale Reaktion des Iran mit den wenigen Mitteln, die sie noch haben, also den Rest der Welt zu quälen, soweit es irgend geht, um dadurch zu erzwingen, dass die alle möglichen Staaten versuchen, Einfluss zu nehmen auf die USA. Das ist aber aus den von Ihnen ja sehr gut erläuterten Gründen deshalb verrückt, weil man dadurch den Keil zwischen Europa und Amerika nur immer tiefer treibt. Und dahinter steht auch wieder eine Gedankenlosigkeit, eine gefährliche Gedankenlosigkeit, nämlich die, sich vorzustellen, Europa könnte seine wirtschaftliche Macht im Grunde eins zu eins umsetzen in eine weltpolitische Macht ohne die USA. Also ein Europa, das immer gelebt hat vom Schutzschild der USA, das immer schon gesagt hat oder hätte sagen müssen, wir sind dankbar, dass ihr die Drecksarbeit für uns übernimmt in allen möglichen Konflikten der letzten Jahrzehnte seit dem Zweiten Weltkrieg, dass dieses Europa jetzt plötzlich in einem Anfall von Größenwahn glaubt, sich unabhängig machen zu können von den USA. Also das ist für mich das Rätsel schlechthin, wie man darauf verfallen kann und wie man dafür in Kauf nimmt, eine fortschreitende Entfremdung von den USA. Denn ich glaube, es ist der Gedanke, der viele deutsche Politiker immer getrieben hat und viele europäische Politiker getrieben hat, nämlich, wenn Trump erstmal weg ist, ist alles wie früher. Ja, dann sind die Demokraten wieder an der Regierung und dann haben wir wieder die besten Verhältnisse. Ich glaube, das ist ein Irrtum. Die Europäer selbst treiben den Keil zwischen USA und Europa immer tiefer hinein. Und die Amerikaner werden das nicht gut heißen. Die werden das nicht dulden und die werden das nicht einfach honorieren nach einem möglichen Machtwechsel im Weißen Haus. Also das ist ein fataler Fehler, den die führenden europäischen Nationen im Moment begehen. Und es ist signifikant, dass einer der wenigen rationalen Köpfe in Europa, nämlich Rutte, der NATO-Generalsekretär, dass der genau entgegengesetzten Kurs fährt, nämlich den Pro-Trump-Kurs, also die Unterstützung Trumps fordert.
Ja, was ich auch an diesem Merz-Statement so bemerkenswert finde, ist, er hat ihn am Anfang unterstützt, sozusagen in der Perspektive, das wird jetzt ein ganz schneller, super großer Erfolg und so weiter, dann tolerieren wir das gerade noch so, wenn es jetzt Donald Trump quasi, ich sag mal, über Nacht gelingt, die Mullahs so auszuschalten und so weiter. Und was ja jetzt passiert ist, ist im Prinzip, okay, wir sehen, das ist schwierig mit diesem Krieg, wir wissen nicht, wie es ausgeht, wir wissen nicht, was jetzt passiert, diese Straße von Hormuz ist faktisch irgendwie nicht durchfahrbar und so weiter und so weiter. Also es ist schwierig, ja, also der Sieg über Nacht ist nicht gekommen, was jetzt auch nie wirklich, glaube ich, so ganz behauptet wurde, aber er ist nicht gekommen. Und da machen wir sozusagen als Deutsche immer wieder den gleichen Reflex, den wir so einstudiert haben. Und da würde ich mal sagen, das ist also so ein bisschen die Flucht aus der Geschichte. Also so nach dem Motto, so edgy badge, ja, dann habt ihr Pech gehabt, ja. So nach dem Motto, wenn es halt erfolgreich ist, dann sind wir dafür gewesen immer. Und wenn es halt scheitert, waren wir schon immer dagegen. So, das ist so dieses deutsche Bild. Also so völlig aus der Vogelperspektive eigentlich so, so wie man vielleicht irgendwie auf Geschichte blicken kann, nach dem Motto, ja, wenn es ein Erfolg war, dann war es gut und wenn es nicht, dann so. Obwohl natürlich Netanyahu und Trump diese vor dieser Wahl in keiner Weise stehen. Ja, sondern die können ja nur handeln und dann weiß man natürlich überhaupt nicht, was passiert, wenn man diesen Iran irgendwie angreift.
Ja, ja.
Aber die Frage, die, und das finde ich immer an den Kritikern so bemerkenswert, das sind ja, also die Frage, mit der man diesen Krieg bewerten müsste, ist ja die Frage, was würden Sie, was würde ich tun, wenn ich Donald Trump oder Benjamin Netanyahu wäre, also ein handelnder Akteur in diesem Konflikt und ich bin konfrontiert mit diesem islamischen Regime da in Teheran, die da diese ballistischen Raketen bauen, so oft und so viele, was wir einfach wissen, die sozusagen rein quantitativ die Abwehrposition aller Anrainerstaaten irgendwann überschreiten könnte, die da natürlich dieses Atomprogramm forcieren. So, also was würden wir denn tun? Was ist denn die Alternative? Was ist denn der beste Weg, damit umzugehen? Ja, es gibt keinen sauberen, einfachen, schönen Weg, das Problem zu lösen, sondern es gibt nur verschiedene schlechte Alternativen, zwischen denen man wählen muss. Und ich habe das Gefühl, bis heute ist Deutschland in so einer geopolitischen Situation immer dabei, sozusagen so in so einer Scheinwelt zu leben, nach dem Motto, ja, Völkerrecht, und dann ist das Problem ja erledigt.
Genau. Eben, das ist die typisch deutsche Reaktion, alles durch Moralismus zu lösen. Und die letzte, wie soll man sagen, Halteposition dieses Moralismus ist tatsächlich die Vokabel Völkerrecht, ja, die überhaupt nicht mehr funktioniert und also ein Konzept, das aus einer anderen Zeit stammt und heute einfach zerbrochen ist. Ja, es ist tatsächlich so, dass hier sich deutlich zeigt, wieder einmal, dass die Politik darin besteht, Unentscheidbares zu entscheiden. Nicht, wenn dieses Problem entscheidbar wäre auf rationale Art und Weise, dann wäre es gelöst, ja, dann gäbe es eine schlüssige. Aber man weiß nicht, was passiert, sondern man kann im Grunde nur Situationen einschätzen und darauf reagieren. Und die Situation war ganz einfach die. Sie hatte, glaube ich, zwei Komponenten. Es war zum einen das immer weiter vorangetriebene Atomprogramm des Iran, wo auf jeden Fall eines feststeht, was auch immer kontrovers diskutiert wird. Es steht fest, dass die Anreicherung von Uran im Iran weit über das Niveau vorangetrieben war, das man brauchte zur friedlichen Nutzung. Der zweite Aspekt war der, also Gefahr einer Atombombe sehr groß. Der zweite Aspekt war der, dass sich zum ersten Mal wirklich massenweise Protest geregt hat im Iran, trotz dieser radikalen Reaktionen immer wieder des Regimes, also der ultraputralen Reaktion mit Zehntausenden von Toten. Das waren zwei Situationen, die sich ergänzt haben, mehr oder minder, ergänzt haben zu der Suggestion, jetzt ist die einmalige Gelegenheit, da zuzuschlagen. Denn wenn es uns gelingt, einen Enthauptungsschlag zu gestalten, was ja den Israelis dann tatsächlich gelungen ist, dann könnte aus dieser Protestbewegung tatsächlich ein Regime-Change, wie es jetzt immer heißt, resultieren. Also eine vollkommene Verwandlung dieses Terrorregimes in irgendeiner Weise wieder zivile Nation. Und da muss diese Gelegenheit musste man ergreifen, meines Erachtens, weil der Iran nicht irgendein islamisches Land ist, sondern es ist das Zentrum des Terrors, das Zentrum des Weltterrors. Und insofern stellt der Islam eine Bedrohung nicht nur für Israel dar, es stellt eine Bedrohung für die gesamte westliche Welt dar. Und da hat zumindest die Macht, die tatsächlich noch ein positives Selbstverständnis als westliche Macht hat, nämlich die USA, tatsächlich sich gesagt, ähnlich wie Israel, diese Situation müssen wir nutzen. Das muss man probieren, ohne natürlich hundertprozentig sicher zu sein. Erstens, dass dieser Schlag tatsächlich so gelingt und zum Zweiten, dass dann die Bevölkerung auch den Mut hat, denn es bedarf da eines gigantischen Muts gegen diese Revolutionsgarden, tatsächlich nicht nur wieder auf die Straße zu gehen, sondern dann zu versuchen, es zum Umsturz des Systems zu bringen. Denn das lässt sich nur mit der Bevölkerung gestalten. Ich glaube, das ist das große Problem bei dieser ganzen Konstellation. Es gibt den einen Faktor, den niemand beeinflussen kann, außer dem Volk selbst, nämlich eben den Mut des Volkes aufzustehen gegen das Terrorregime, ja, nachdem es vielleicht sehr nachdrücklich geschwächt worden ist. Aber das ist etwas, was man nur erhoffen kann und was auch die Amerikaner und Israelis nur hoffen können. Sonst müssten sie sich begnügen mit einer weitgehenden Zerschlagung des Atomprogramms, um dann zu sagen, okay, jetzt haben wir wieder einen Aufschub von vielleicht 20 Jahren, bis diese Verrückten wieder in der Lage sind, eine Atombombe zu bauen. Ja, und aber bis dahin haben wir vielleicht ein bisschen Ruhe. Also das sind, glaube ich, die Alternativen.
Ja. Ich würde noch eine These, die mir letztens gekommen ist, in den Raum stellen, und zwar zur Frage, warum auch Israel jetzt darauf drängt. Und das ist aber etwas sehr Bedrückendes. Weil es gibt ja jetzt auch Umfragen in Amerika, die zeigen, dass es mittlerweile ganz klare in der US-Gesellschaft klare anti-israelische Mehrheiten gibt. Und gerade so in der jüngeren Generation enorm auf dem es gibt innerhalb der US-Rechten einen wachsenden anti-israelische Erzählung. Wir sehen auch in Deutschland, wie sich das radikalisiert. Also doch in Deutschland haben wir ganz klar mittlerweile sehr israelkritische Mehrheiten, von denen sich Merz, ich denke mal, auch leiten lässt. Wir haben jetzt diesen Beschluss der Linkspartei in Niedersachsen, die erstmals wirklich den Zionismus als Feind erklärt, also die grundsätzliche Idee dieser jüdischen Staatwerdung in diesem historischen Gebiet Palästina. Und das ist insofern, könnte man, finde ich, schon denken, aus israelischer Sicht ein bisschen so ist, dass es jetzt vielleicht die letzte Chance ist, dieses Regime dort auszuschalten, wo die USA noch so nah an der Seite von Israel sind. Und es durchaus sein könnte, dass diese westliche Unterstützung für Israel sehr stark abnehmen wird und man bis dahin versucht, so diesen Feind auch ein bisschen eins auszuschalten, ja.
Da haben Sie sicher recht, das ist eine fatale Entwicklung, also das geradezu modisch werden des Antisemitismus über diese Ausrede, es muss doch wohl noch erlaubt sein, die israelische Regierung zu kritisieren, ja, und dann.
Was ja nie jemand bestritten hat. Ja, also das ist ja sozusagen das absolute Strohmann-Argument, ja.
Genau. Ja, und das nennt sich dann eben mittlerweile Antizionismus, genau diese Haltung. Aber in Wahrheit steckt dahinter nichts anderes als Judenhass. Aber das wäre eine eigene Sendung wert, mal zu überlegen, warum dieser Judenhass offenbar eine der größten Konstanten der Weltgeschichte ist und warum er nicht nur rechtsextrem immer wieder verortet wird, wie wir das seit der Nazizeit ja permanent diskutieren und wissen, sondern eben auch in der Linken, das sich sehr, sehr stark ausgeprägt hat. Also dazu gibt es mittlerweile auch viele gute Untersuchungen, aber es ändert ja nichts, die analytische Fähigkeiten, die wir haben, ändert nichts an dem Schrecken, den das Ganze auslöst. Denn man hat in der Tat das Gefühl, das wird zu einer Art Kollektivpsychose, diese Vorstellung des bösen Zionismus. Und vielleicht haben Sie recht, dass das letztlich eine der bewegendsten Motive ist oder der motivierendsten Überlegungen ist, dass man sagt, wenn wir es jetzt nicht schaffen, diesen Wahnsinn zu liquidieren, diese Bedrohung durch den Iran, dann wird die Stimmung so schlecht, dass wir auch mit unseren überlegenen militärischen Mitteln uns kaum mehr wehren können. Ja, ich fürchte, Sie haben recht.
Kommen wir zu unserem letzten Thema. Jürgen Habermas ist gestorben. Da muss ich es erstmal vorweg schicken. Das muss man ja auch mal sagen. Ich habe keine ernsthaft sprechfähige Ahnung zu diesem Thema. Aber wir müssen, dürfen sich hier nicht verschweigen. Aber da müssen Sie jetzt, ran. Ja, was sind Ihre Gedanken dazu?
Ja, es gibt ja diesen berühmten lateinischen Spruch, vor dem niemand Angst haben muss, de mortuis nihil nisi bene, also auf Deutsch, über Tote soll man nichts sagen oder etwas Gutes. Es gibt übrigens auch die Lesart, dass man sagt, man soll nichts über Tote sagen oder gut sprechen. Ja. Also nicht nur Gutes sprechen, sondern gut sprechen. Probieren wir das. Aber es gibt natürlich auch tatsächlich Gutes über Habermas zu sagen. Er war ja der Nachfolger von Adorno und Horkheimer in der sogenannten Frankfurter Schule, die diese kritische Theorie entwickelt hat, so eine Art Neomarxismus nach dem Zweiten Weltkrieg, der die Studenten ganz wesentlich geprägt hat. Und Habermas war da der Nachfolger, hat sich auch als Nachfolger gefühlt, obwohl es da früh schon Zweifel daran gab, ob das ein legitimer Nachfolger sei. Warum? Nicht etwa, weil er nicht links genug gewesen wäre, er war immer links, sondern weil er die Theorie von Horkheimer und Adorno völlig umgestellt hat. Und das macht ihn eigentlich auch durchaus modern, im Gegensatz zur alten kritischen Theorie. Das ist leichter zu erklären, als es vielleicht zunächst einmal klingt. Die klassische Frankfurter Schule oder die klassische kritische Theorie, mit der die Studenten und auch meinesgleichen noch groß geworden sind, die war ganz stark orientiert an Bewusstseinsproblemen. Vielleicht erinnert man sich noch an diese Vorstellung von falschem Bewusstsein. Die Leute hätten ein falsches Bewusstsein, was man dann auch Ideologie genannt hat. Und es ginge um die Produktion eines richtigen Bewusstseins oder Bewusstseinsveränderung. Das waren so Begriffe dieser 60er und 70er, ja noch 80er Jahre. Und Habermas war intelligent und gebildet genug, um hier eine radikale Umstellung vorzunehmen und hat nämlich gesagt, wir müssen die Theorie insgesamt umstellen von dieser Orientierung an Bewusstsein, an Bewusstseinsproblemen hin auf Kommunikationsprobleme. Ja, also statt Bewusstsein, Kommunikation. Das berühmteste Buch von Habermas hat dann genau auch diesen Titel, unverständlich und langweilig klingend, aber es trifft diesen Punkt, nämlich Theorie des kommunikativen Handelns. Das kommunikative Handeln, das steht jetzt plötzlich im Mittelpunkt der Theoriebildung. Und das war ein Anlass, und das ist die eigentliche Leistung von Habermas gewesen, das war ein Anlass, eine Theorietradition in Deutschland zu etablieren, die eigentlich bisher gar keine Rolle gespielt hat, nämlich die angelsächsische Tradition. Also das, was im Wesentlichen in England und in Amerika Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts an philosophischer, soziologischer, politologischer Theorie entwickelt wurde. Das haben wir nämlich völlig ignoriert in Deutschland. Das muss man in aller Deutlichkeit sagen. Bei uns, wir haben uns um Marx gekümmert, um Georg Lukács, um Marxisten des 20. Jahrhunderts, auch um Nietzsche und Heidegger meinetwegen, aber niemals um diese angelsächsische Tradition. Und das hat Habermas hier eingeführt. Und er hat es nicht einfach nur mit Schriften eingeführt, die er selber produziert hat und indem er das referiert hat, was die Amerikaner und Engländer da entwickelt haben in den letzten 100 Jahren, sondern er hat das auch institutionalisiert. Auf zweierlei Weise. Er hat einmal den Suhrkamp Verlag geprägt. Und der Suhrkamp Verlag war in seiner Zeit, also in den vergangenen Jahrzehnten, die prägende publizistische Macht, ja, jedenfalls unter Intellektuellen, so dass George Steiner einmal sehr schön von der Suhrkamp Culture gesprochen hat in Deutschland und in Europa. Und Habermas war, wenn Sie so wollen, die dominierende und bestimmende und auch zensierende Kraft innerhalb des Suhrkamp Verlags. Er hat nicht dort seine Werke publiziert, sondern auch, wenn Sie so wollen, dafür gesorgt, dass die richtigen Leute hier publizieren. Das war seine eine institutionelle Leistung und er hat darüber hinaus aber auch sich nicht begnügt damit, an der Universität zu lehren, sondern er hat großen Einfluss genommen darauf, wer an bestimmten Universitäten Professuren bekommt, wer dort lehrt und in welche Richtung diese Lehre ausgerichtet ist. Und das war eine brillante Idee von Habermas, die man so zusammenfassen kann. Es nützt nichts, wenn du eine gute Idee hast. Eine Idee wirkt nur, wenn sie organisiert wird. Und das war die eigentliche Lebensleistung von Habermas. Er hat bestimmte Ideen, linke Ideen, institutionalisiert, er hat sie organisiert und hat sie dadurch mächtig gemacht. Und das hatte dann die Folge, bis zum heutigen Tag, dass an den Schlüsselstellen der Universitäten, aber auch an den Schlüsselstellen der Medien in den Chefredaktionen Habermasianer gesessen haben und bis zum heutigen Tag noch sitzen und dort im Grunde diese Theorie von Habermas weiter verbreiten, die dann Diskurstheorie war, also die von der Vorstellung ausging, dass man im Grunde durch Diskurse, durch Gespräche, durch Diskussionen zu einem Konsens finden könnte, zu einem politischen Konsens, der natürlich meistens sehr linker Konsens dann sein sollte. Aber das war so der Grundgedanke von Habermas. Und wie gesagt, das war eine seiner großen Leistungen. aber nachdem ich jetzt hoffentlich gut genug über ihn gesprochen habe, doch auch noch, wenn Sie so wollen, das Negative. Denn Habermas war auch jemand, der den Kampf gegen rechts, vielleicht hat er ihn sogar initiiert intellektuell, dass Habermas war der, der diesen Kampf gegen rechts auch sehr radikal praktiziert hat. Und die radikalste Form hat dieser Kampf gegen rechts durch Habermas im sogenannten Historikerstreit gewonnen, wo er einen der bedeutendsten deutschen Historiker, nämlich Nolte, gewissermaßen zur Unperson gemacht hat. Ja, indem er ihn, wenn Sie so wollen, in die Rechtsaußen, in die rechtsextreme Ecke geschoben hat. Nur weil Nolte versucht hat, einen distanzierten Blick auf den Faschismus zu werfen. Er war einer der bedeutendsten Faschismusforscher überhaupt. Und dieser distanzierte Blick bestand im Wesentlichen darin, den Faschismus mit analogen Entwicklungen auf der linken Seite, also Stalinismus, Bolschewismus, zu parallelisieren. Und das war aber für die Habermasianer, für Habermas ein Tabu. Ja, die Singularität des Faschismus sollte niemals in Frage gestellt werden, auch nicht durch historische Vergleiche. Und da wurde Habermas dann sehr rabiat und er konnte sehr rabiat sein im Umgang mit, wenn Sie es wollen, intellektuell-politischen Gegnern. Und das hat auch ein bisschen zur Verschärfung unserer intellektuellen Diskussionen hinzugefügt, so wie wir das auch heute noch kennen, dass die Linke sich in einer Art Diskurshegemonie fühlt, also wir beherrschen die Diskurse, zu Recht, weil wir diese auf dieser Habermas-linken Position sind. Und unser Kampf gegen rechts ist eben auch ein Kampf gegen alternative intellektuelle Positionen, die von den konservativen und auch liberalen Denkern, die es ja auch noch gibt, vertreten werden. Also auch diese Spaltung, die wir heute beklagen, auch dazu hat Habermas einiges beigetragen.
Jetzt gilt er ja, also eben haben Sie ja schon gesagt, als politisch sehr wirkmächtig innerhalb dieser ganzen neuen Linken. Können Sie das noch ein bisschen sagen, welche Bedeutung hatte er auf diese politische, wie auch immer geartete Ideologie, die uns heute so dominant erscheint?
Was Habermas gelungen ist, ist im Grunde die Position der Linken zu überführen, fast vollständig zu überführen in eine Diskursposition. Also aus einem Kampf gegen das falsche Bewusstsein einen Kampf um die Diskurshoheit zu machen. Und da trifft er sich durchaus auch mit Entwicklungen, wie wir sie in Frankreich erlebt haben, so in den 80er und 90er Jahren, wo da auch dieser Begriff Diskurs plötzlich ins Zentrum getreten ist. Was damit gemeint ist, ist, wörtlich heißt das ja einfach nur Rede. Aber es ist ein bisschen mehr gemeint. Es ist gemeint, dass wenn man bestimmte Formen des Sprechens prägt, man damit auch das Denken prägt. Der Fachterminus dafür lautet bei den Wissenschaftlern Linguistic Turn, also die Wendung hin zur Sprache. Also man ist davon ausgegangen, dass Sprechen das Denken mehr oder minder vorprägt, dass die Art und Weise, wie wir sprechen, in welchen Diskursen wir uns befinden, im Grunde eingrenzt die Möglichkeiten, die wir haben, überhaupt Gedanken zu entwickeln.
Aber hat er dann nicht im Grunde genommen recht? Also könnte man nicht sagen, dass gerade den Linken darüber es ja gelungen ist, sozusagen die Macht zu erlangen?
Absolut. Habermas war ein sehr intelligenter Mensch und er hatte in vielem recht. Und ich sagte ja schon, er hat sehr viele wichtige Theoreme aus der angelsächsischen Welt zu uns gebracht. Und dieser Linguistic Turn, wie der englische Ausdruck ja sagt, stammt ja aus der angelsächsischen Denktradition. Also das sind Leute wie Austin und Searle in Amerika und England gewesen, Leute, die die sogenannte Sprechakttheorie entwickelt haben. Und daran kann man sich sehr gut deutlich machen. Sprechakttheorie heißt auf Deutsch, sprechen ist nicht einfach nur sprechen, sondern sprechen ist Handeln. Also kommunikatives Handeln heißt das Buch von Habermas ja auch. Und das bedeutet, wenn du etwas sagst, veränderst du damit auch die Welt. Du veränderst die Situation. Und das haben wir heute ja, wenn Sie wollen, als permanente Anklage. Wenn du etwas sagst, betriffst du mich? Ja, du verletzt mich sogar mit dem, was du sagst. Ja, das Kommunizieren ist nicht harmlos, sondern du prägst damit die Situation, in der wir uns befinden, die Kommunikationssituation. Du prägst damit auch die ganze Welt. Du schreibst gewissermaßen etwas in mich ein durch das, was du sagst, indem du mich anklagst, beschuldigst, kritisierst, und damit sind wir schon bei den Woken, ja? Also die durch alle möglichen Sätze verletzt werden können, durch Formeln verletzt werden können, durch Bücher verletzt werden können. Also diese Vorstellung, Sprache ist nicht einfach nur Mitteilung oder Austausch, sondern sie prägt die Welt, sie strukturiert die Welt, ja, sie beherrscht die Welt. Ja. Das ist ein linker Grundgedanke geworden, der bis zum heutigen Tag bestimmend ist. Und da ist auch was dran. Ja, also mit Wortpolitik kann man heute Politik machen. Und das ist vielleicht auch die Schwäche der Konservativen und der Rechten, dass sie keinen Sinn hat für Diskurs, dass sie keinen Sinn hat für Wortpolitik und nicht begreift, was es bedeutet, Wörter zu besetzen, ja, wie man ja so schön heutzutage sagt. Also man besetzt bestimmte Begriffe im politischen Diskurs, man tabuisiert und ähnliches mehr. Also so wird heute Politik gemacht und das können die Linken, und vieles davon haben sie Habermas zu verdanken.
Ja, also das ist doch eine spannende Frage. Also wie sehr es eigentlich den Linken heute gelingt, ihre Macht auf Sprache aufzubauen. Also wir hatten vorhin ja dieses Beispiel Islamophobie, ist für mich so ein Beispiel, wo man sieht wirklich, wie, glaube ich schon, wie mächtig das ist. Also weil du allein durch dieses Wort so viel tabuisieren kannst. Aber es fängt auch an, wenn sie jetzt sagen Faschismus, ja, ist auch so ein Beispiel, ja, mit dem Wort Faschismus, sozusagen hat man ja sofort den Nationalsozialismus eingeordnet und quasi weg von diesem totalitaristischen Parallele zu Stalin hin zur Gleichsetzung mit Franco und was völlig ahistorisch eigentlich ist, aber es ist, hat das Sozialismus aus dem Nationalsozialismus wegdefiniert. Also diese Sprachpolitik der Linken ist ja wahrscheinlich schon recht essentiell für ihre Macht heute, oder?
Absolut. Ich glaube, das ist sogar das Wesentliche, womit sie ihre Machtpositionen stabilisieren. Sie beherrschen die Diskurse. Und ich kann nur noch mal wiederholen, das ist die ewige Schwäche der Bürgerlichen, nicht zu begreifen, dass da das große Machtpotenzial liegt. Also in der Sprache, in der Rede, in der Art und Weise, wie man artikuliert und wie man formuliert, welche Begriffe man benutzt, welche Begriffe man besetzt, oder ihr wunderbares Beispiel gerade, wie man Begriffe, wie soll man sagen, herausmanövriert, weil sie peinlich werden, wie etwa bei Begriff Nationalsozialismus. Ja. Es gab ja eine Anweisung der Kommunisten, der Linken, zu sagen, ihr dürft nicht mehr Nationalsozialismus sagen, sondern ihr sollt Kommunismus, Faschismus sagen, ja, weil eben im Nationalsozialismus leider Gottes das Wort Sozialismus drinsteckt. Ja, das muss da raus. Obwohl das ein historisch sehr präziser Begriff war, Nationalsozialismus damals. Also die Linken haben ein feines Gespür für die Wirkung von Sprache. Die Rechten, die Konservativen leider Gottes überhaupt nicht, weil sie keinen Sinn für Symbolik haben. Und genau da, auf dieser Klaviatur, wird Politik aber heute gespielt. Denn man kann ja kaum mehr etwas anderes machen als Sprachpolitik betreiben in einer modernen Gesellschaft. Andere Formen von Autorität sind fast illegitim geworden. Also da liegt das Prä der Linken.
Ja, können Sie dazu noch was sagen, wie das eigentlich wirklich gelungen ist, diese Macht? Weil ich finde eben am Beispiel Nationalsozialismus kann man so klar sehen, weil ich sagen würde, der gesamte Diskurs über Hitler-Deutschland ist ja geprägt oder vorgegeben durch nur die Worte schon, also auch schon das Wort rechts, ja, sozusagen, dass die Nazis waren rechts und so. Also diese ganze Gleichsetzung, die definiert ja unseren ganzen Diskurs über das Dritte Reich schon von vornherein. Also da ist ja gar bestimmte sozusagen Überlegungen sind allein schon durch die Begrifflichkeiten überhaupt nicht möglich, sozusagen.
Ja, ganz genau. Ich meine, da können wir nochmal auf Nolte zurückkommen. Ja. Da ging es ja genau darum. Nolte hat im Grunde mit seiner Faschismustheorie nahegelegt, der Faschismus und der Nationalsozialismus war gar nicht rechts, sondern er war eher links. Also er kam aus der Linken. Und es gibt ja dafür dieses berühmte Beispiel, dass Ernst Jünger, einer der berühmtesten Rechten jener Zeit, mit seinem Buch Der Arbeiter die Einladung der kommunistischen Partei bekam, in die kommunistische Partei einzutreten, weil dieses Buch in wunderbarer Weise zum Ausdruck gebracht hat, wohin die Kommunisten wollten. Mhm. Ja, also das Buch, das im Grunde das das Exemplar der rechten Ideologie schlechthin war, galt auf der linksextremen Seite als die ideale Formulierung des Kommunismus. So wie das in vielen, vielen Zusammenhängen ähnlich ist. Also das, was man heute Hufeisentheorie nennt, war zwischen den beiden Weltkriegen gewissermaßen mit Händen zu greifen, dass linksextrem und rechtsextrem sich vielfach überlappten, sodass also auch die Begriffe links und rechts kaum mehr zu unterscheiden waren und man nur noch unterscheiden konnte zwischen Nationalsozialismus und Internationalsozialismus. Aber sozialistisch waren sie beide. Und genau das darf natürlich die Linke nicht akzeptieren. Ja, sie muss dann Verbote aussprechen. So darf man nicht sprechen, das darf nicht sein. Und das führte letztlich dann auch, wenn Sie so wollen, zur nicht nur Marginalisierung, sondern zum Silencing, zum Schweigen bringen dieses Herrn Nolte, der eben diese anti-linke Position vertreten hat, indem er sagte, das, worauf ihr stolz seid, das kommt praktisch genauso vor in diesem Nationalsozialismus, den ihr für das Teufelszeug schlechthin haltet. Ja, das sind spannende Entwicklungen und vielleicht liegt es daran, dass die Bürgerlichen, gerade auch die bürgerlichen Historiker damals in diesem Historikerstreit einfach nicht den Mut hatten, dagegen zu halten. Vielleicht hatten sie auch nicht die Möglichkeit der Veröffentlichungen dagegen zu halten, denn die Institutionalisierung der Linken war damals auch schon sehr weit fortgeschritten. Also das ist ein komplexer Zusammenhang, aber das Fazit ist, die Rechten haben im Grunde entweder nicht das Sensorium oder sie haben nicht den Mut, die Antithese zu formulieren. Und deshalb ist es für die Linken relativ leicht, bis zum heutigen Tag ihre Wortpolitik durchzusetzen.
Das war Bolz und Mannhardt für diese Woche. Jeden Freitagnachmittag, merken Sie sich das. Uns gibt es jetzt auch auf Spotify. Auch da kann man es anhören, wem das lieber ist. Ansonsten, ich hoffe, Sie hatten Freude beim Zuhören. Bleiben Sie uns gewogen. Vergessen Sie nicht, unabhängigen Journalismus gibt es nur unabhängig finanziert, auch mit Ihrer Hilfe. Vielleicht ist heute ja genau der Tag, um Freund von Apollo News zu werden und uns monatlich zu unterstützen. Ansonsten bis zum nächsten Mal.